Auch in diesem Jahr haben unsere Experten sich wieder zusammengesetzt, um die Sophos SOS Security Week auf die Beine zu stellen. In der mehrteiligen Webinarserie werden verschiedenste Aspekte der Cybersecurity beleuchtet. Und weil die Inhalte so gut angekommen und vor allem super informativ sind, haben wir uns entschieden, die Tonspur dieser Videos auch als Podcast zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne Bühne frei für Sascha Pfeiffer und Michael Veit, die in Teil 1 der SOS Security Week die aktuelle Bedrohungslage analysieren und einige der wichtigsten Werkzeuge vorstellen, mit denen Cyberkriminelle sich Zugang in Netzwerke verschaffen.
IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos.
Hallo und willkommen zum ersten Teil der SOS Week, einer dreiteiligen Serie. Ich glaube, wir haben vor genau einem Jahr hatten wir nochmal schon so eine Serie aufgelegt. Und wir danken schon mal für die rege Teilnahme an unserem Webinar. Wir versuchen das natürlich auch möglichst unterhaltsam für Sie zu gestalten. Und heute wollten wir über die Story vom Threat Intel Forum reden, glaube ich.
Genau, so ein internes Forum. Aber bevor wir damit anfangen, sollten wir vielleicht erstmal gerade den Zuschauern erklären, wo wir hier überhaupt sitzen.
Ach so,
wenn Sie sich
ja,
wundern, wo wir hier sitzen.
Stimmt, wir haben heute einen besonderen Raum ausgewählt. Wir haben die Corona-Zeit genutzt, im Büro ein bisschen umzubauen. Und dann kam mir irgendwie so eine Idee, statt immer nur PowerPoint, gerade so für Unternehmensvorführung, eine PowerPoint in eine Live-Band zu verwandeln. Und exakt das haben wir hier geschaffen. Also im Prinzip alle Software-Produkte funktional miteinander verbunden, echte Szenarien abbilden, Cyberangriffe, Zero Trust, Network Access, VPN, Firewalls, MPLS-Verbindungen, was auch immer, können wir hier nachstellen. Und das ist quasi der Raum, den wir heute ausgewählt haben. Das heißt also, das ist keine Grafik, sondern das ist echt, wie wir hier in Hessen sagen.
Genau.
Also vielleicht auch nochmal so Verwirrung. Wir sind beide Hessen, also falls manchmal solche Worte fallen wie fort, meint das weg. Also wir bitten das zu entschuldigen, sonst wir bemühen es.
Und zum Thema, wir sind beide Hessen. Sascha Pfeiffer, Michael.
Ach so, ja, genau,
da waren wir. Genau,
falls man es nicht verwechselt, wir sind ja aus wie Zwillinge. Genau. So, also internes Threat Forum. Das ist ein Werkzeug, das wir bei Sophos nutzen, um uns selber quasi aktuell zu halten. Da schreiben relativ viele von unseren Labs-Kollegen mal was rein. Und da habe ich letzte Woche was von LOLBINs gelesen. Hast du eine Ahnung, was LOLBINs sind?
Ja, LOL heißt doch für die Älteren Laughing Out Loud,
ja,
irgendwie so ein Meme.
Aber ich glaube, das
ist nicht. Ist nicht ganz, nee, so Leadspeak. Nein, tatsächlich sind das die Living of the Land Binaries, also EDA-Programme. Das heißt, Programme, die sowieso schon auf den Rechnern sind, die von Angreifern heute verwendet werden, damit nicht solche Schutztechnologien anschlagen.
Okay, also das ist quasi wie, wenn ich quasi mittags am Haus werkel, Strom anhabe an der Außensteckdose und lasse dann einfach alles liegen und abends kommt der Einbrecher und findet dann Schraubenzieher, Hammer,
Strom. Ohne Flex.
Ohne Flex, genau.
Genau, super, um direkt reinzukommen.
Genau.
So ungefähr ist das. Ja. Und ganz interessant, was wir auch, oder was letzte Woche oder vorletzte Woche auch in dem Forum waren, das ganze Thema Emotet Reloaded. Ja, Emotet, die Älteren werden sich erinnern, das war mal so, ja, das ging als Ransomware oft auch durch die Medien. Tatsächlich war das eher so eine Art Limo-Service, so wie ein Uber plus Schlüsseldienst. Ja, das heißt, die bösen Menschen, die Cyberkriminellen, die Verbrecher, die haben praktisch den Weg verkauft in Unternehmen. Das heißt, hier habe ich ein Unternehmen gehackt, da habe ich einen Fernzugriff, bin ich auf allen Rechnern drauf. Hier bitte, jetzt gib mir Geld, damit ich deine Ransomware oder dein Datendiebstahlprogramm, wie auch immer, da drauf
bekomme. Also Arbeitsteilung.
Arbeitsteilung.
Cyberkriminelle machen Arbeitsteilung.
Genau.
Okay. Erklär noch mal Emotet. Ich glaube, das ist vielen, also die ganzen lustigen Namen, die gefunden werden für die ganzen Bedrohungen, wenn mal Namen gefunden werden. Aber ich glaube, Emotet war uns allen in Erinnerung. Was hat das nochmal gemacht?
Das war so einer tatsächlich, der hängen geblieben ist von Namen. Es sind so viele Schädlinge mittlerweile oder auch Ransomware-Kartelle. Also fing 2014 an als Banking-Trojaner und irgendwann wurde es einfach diese Infrastruktur, wo ich was Böses ausbringen kann. Und da wurde 2019 Heise wurde lahmgelegt, komplett. Auch die Stadt Frankfurt und das Kammergericht Berlin. 2019 waren tatsächlich, das war so die Hochzeit der nächsten Generation von Emotet. Und das lief im Prinzip so ab, man bekam eine komische Mail. Und da waren meistens eine Mail, die auch von einem Geschäftspartner kommt. Das war das Trickreiche daran. und da war ein Word-Anhang hinten dran. Und da waren dann so Instruktionen, hier, da ist der aktive Code deaktiviert, Makros deaktiviert, bitte das und das machen, das aktivieren, damit der Code ausgeführt werden
kann. Du hast eine zu alte Office-Version, du musst hier drücken, damit quasi das angezeigt werden kann. Genau. Also irgendwelche billigen Tricks, wo Leute, die diese Microsoft-Schirme kennen, wo ich sage, ja, ja, mach das, aktiviere das, ich will das sehen, ich muss das sehen, das interessiert mich. Also einfach auf die Neugier der Menschen abgezielt sozusagen.
Genau. Und das war auch bei Heise der Fall. Mhm. Also Heise, da hat einer eine E-Mail bekommen mit einem Word-Anhang von einem Geschäftspartner, ging es um ein Projekt und auch in der Anhang war dieses Word-Dokument. Und der Hintergrund von dem ist, das Erste, was Emotet immer gemacht hat, wenn es einen Rechner infiziert hat, das hat ins Outlook reingeguckt und alle, die mir in dem letzten halben Jahr eine E-Mail geschickt haben, an die hat es eine Antwort auf diese E-Mail mit dem Betreff, mit allem, was da vorher drin war, geschickt, mit der neuesten Emotet-Version im Anhang.
Das heißt einfach Schneeballprinzip.
Genau. Auf diese Weise haben die sich ein sehr großes Netzwerk von infizierten Unternehmen geschaffen. Und jedes Unternehmen hat sich natürlich gefreut, wenn es von einem Geschäftspartner eine Emotet-Infektionsmail bekommen hat. Das heißt, alle Geschäftspartner, wenn man selbst infiziert ist, das Unternehmen, dann bekommen erstmal alle meine Geschäftspartner mit, dass ich infiziert bin. Ja, und ich, dass ich die identifizieren will.
Das heißt, auch DSGVO freut sich, oder das ist ein DSGVO-Tatbestand oder Sachbestand, wie auch immer das genau heißt. Auf jeden Fall datenschutztechnisch schwierig.
Ja, also, Wahnsinn. Also das war tatsächlich im Jahr 2021 ist dann Emotet teilweise auch mit Hilfe des BKAs und Europol. Tatsächlich sind die Server runtergefahren worden und vorher wurde aber über das Emotet-Netzwerk noch eine Software ausgebracht, federführend vom BKA, das alle Emotet-verseuchten Rechner entschlüsselt hat. Ja, also ob man es wollte oder nicht, die meisten wollten es wahrscheinlich. Zwangsentschlüsselung. Also da hat tatsächlich das BKA was ausgebracht, dass die Rechner entschlüsselt wurden.
Aber auch, glaube ich, das wurde, glaube ich, ziemlich kontrovers diskutiert, ob das fein ist.
Genau,
das funktioniert oder nicht.
Dann war tatsächlich ein Jahr lang Ruhe mit Emotet und Phönix aus der Asche, die bösen Sachen kommen wieder.
Reloaded.
Mit Neo. Jetzt haben wir praktisch mit Neo Emotet reloaded. Und ist ganz interessant. Microsoft hat ja auch dazugelernt. Ja, also dieses Thema aktive Inhalte in Word-Dokumenten, in Excel-Sheets, kann man oft böse ausnutzen. Das heißt, wenn heute ein Word-Dokument aus dem Internet kommt, dann wird das so markiert, dass ich diese aktiven Inhalte gar nicht mehr einfach ausführen kann. Und in den neuesten Emotet-Dokumenten, was ist da drin? Eine genaue Anleitung, wie ich das wieder umgehe. Also wie ich dieses Word-Dokument in den Vorlagen, in den Template-Ordner von Microsoft Office reinkopiere, weil in diesem Template-Ordner greifen diese Schutzmechanismen nicht. Ja. Das heißt, es ist eine genaue Anleitung, wie ich alles umgehe, womit Microsoft mich schützen möchte, dass sowas nicht passiert.
Also eine Anleitung, um mir selbst den Teppich unter den Füßen wegzuziehen.
Genau.
Sehr clever.
Und es funktioniert. Man glaubt es nicht.
Ich glaube, solange Unternehmen nicht aufhören, wirklich Dokumente als E-Mail-Anhang zu benutzen, solange wird diese Story einfach nicht aufhören, leider. Schon mal der erste Profi-Tipp, überlegen, ob das sein muss. Also mal ganz unabhängig von Dokumenten mit Makro, aber wie wir auch gesehen haben, ist das mittlerweile auch gang und gäbe, keine Makros mehr zu nutzen und trotzdem zum Beispiel aktive Dokumente, also Office-Dokumente oder PDF oder andere. Ich glaube, wir hatten sogar bei Folina hatten wir das Thema mit RTF, da funktionierte das nämlich auch, ja, weil bei Folina, für diejenigen, die sich erinnern, das war auch schon eine Weile her.
Juni war das, glaube ich.
Ja, also schon letzten Jahres aber.
Diesen Jahres?
Ach, ich komme nicht mehr mit, ich bin zu alt. Bei Folina war es nämlich so, Folina hat die Dokumente-Struktur benutzt. Also keine aktiven Code à la Makro in die Dokumente eingebaut, sondern Folina hat in die Dokumente Struktur eingegriffen. Also das heutige Word-Dokument zum Beispiel kennt zwei Verfahren, wie das aufgebaut ist. Das eine ist mehr oder weniger so ein ZIP-komprimiertes Monster und das andere so XML-basiert. Also beide mit relativ viel strukturiertem Unterbau sozusagen. Und Folina geht jetzt eben in diesen strukturierten Unterbau und hat sich dort eingenistet, weil Teile dieses strukturierten Unterbaus von den anzeigenden Programmen eben evaluiert werden. Das heißt dann, der Code, der da drin steht, wird dann ausgeführt. Und im Fall von Folina oder was Folina ausgemacht hatte, war, dass das Microsoft Diagnostic Tool, MSDT, aufgerufen wurde, was wiederum Living of the Land Binary dann dazu geführt hat, dass da irgendwelcher Code auch mit hohen Systemrechten ausgeführt werden konnte. Also Dokumente mit Makros zu verbieten, ist nicht das alleinige Allheilmittel. Also ich glaube, da muss man generell nochmal drüber nachdenken.
Ja, bei Folina war es, glaube ich, so, dass da auch aktiver Content, HTML-Content aus dem Internet nachgeladen wurde.
Wenn du mal dabei bist, dass du irgendeine Art von Code ausführen kannst mit etwas, das du nicht selbst mitgebracht hast, sondern weil der Schraubenzieher schon da lag, dann ist es natürlich schon mal grundsätzlich ein ungutes Spektakel. Okay, also die Angreifer kommen jetzt quasi über den Weg. Oder auch schön ist, Excel brauche ich kein Makro, sondern ich kann mittlerweile in einer Zelle, die natürlich evaluiert wird, sobald ich Excel aufmache, in einem Excel-Dokument in einer Zelle, ein Befehl ausführen. Also fängt dann an mit ist gleich, lade etwas, also ich übersetze das jetzt mal für die Einfachheit der Situation, lade etwas aus dem Internet runter. Ja, das ist eigentlich eher dafür gedacht, dass man zum Beispiel, es gibt eine tolle Funktion, mit der man Google Translate aufrufen kann. Das heißt, ich gebe Google Translate eine Funktion, in der Funktion ein Wort mit und sage dann, von welcher Sprache nach welcher Sprache das übersetzt werden muss. Als Rückantwort kriege ich dann aus dem Internet über diesen API-Aufruf die übersetzte Antwort. Aber über diesen Weg kann ich natürlich auch Code runterladen und dann in der nächsten Zelle referenzieren auf diese ursprüngliche Zelle und dann den Code ausführen. Also das, wie gesagt, das aktive Dokumente zu verbieten mit Makros hilft nur bedingt. Die neueren Methoden umgehen das auch. Oder eben, ich hole mir das über das Template-Folder oder. Also E-Mail-Anhänger ist nach wie vor der einfachste Verbreitungsweg. Und naja, also.
Aber viele Geschäftsvorgänge basieren halt noch darauf. Ne? Ich weiß, die ganzen Preislisten, die sich immer aktualisieren und andere.
Absolut.
Business-Dokumente.
Man muss der nackten Tatsache ins Auge gucken. E-Mail-Anhänger, solange es die gibt, wird es einen Weg geben, das zu missbrauchen. Und ich sage mal, Filter davor zu haben, ist cool. Aber die Technologie wird immer einen Schritt hinten nachhängen. Also Verhaltenserkennung ist nur so gut, wie sie ist.
Zumal es für die meisten Geschäftsvorgänge viel bessere Anwendungen gibt, die man dann auch ganz anders absichern kann. Ich sage jetzt mal Zero Trust Network, so als ein
Begriff in meinen Raum geworfen. Ja, es wird genug Leute geben, die sagen, aber bei mir ist es anders.
Bei mir ist es anders, ich brauche die Excel-Marke.
Genau. Also, jetzt sind wir in der Situation, der Angreifer hat jetzt quasi bei mir das mich dazu gebracht, das Template zu installieren, das Dokument zu starten, das Excel-Sheet zu starten oder irgendwas. Was ist dann der nächste Schritt? Also wenn quasi der erste Code ausgeführt wird.
So, und das ist der Unterschied auch zu wie es vor 5 Jahren war oder erst recht vor 10 Jahren.
Vor fünf Jahren WannaCry, richtig?
Genau, ja. Da ist dann was Automatisches losgelaufen. Bei WannaCry ist dann eine Ransomware losgelaufen, die alles gesucht hat, was sie verschlüsseln kann. Und dann konnte man sich auch mit $300 wieder freikaufen, weil $300 war so der Betrag, den man für seine Fotosammlung zahlt. Das heißt, die Verbrecher haben noch keinen Unterschied gemacht zwischen privaten Zielen und Unternehmenszielen. Also den File-Server der Firma bekam ich auch mit $300 wieder entschlüsselt.
Also eine Gießkanne.
Genau, und das genau hat sich halt heute geändert. Ja, also heute sind das einfach Cyberkriminelle, das sind Schwerverbrecher. Ja, also das ist nicht das, was man immer in der Tagesschau sieht als Hacker, der picklige Kapuzenpulli-Träger, der in der Garage sitzt.
Obwohl er in jedem Diagramm, in jedem Schaubild sieht man immer noch dieses Symbol für jemanden, der so ein Hoodie auf hat. Vielleicht ist es auch so, aber das ist dann ein Louis Vuitton-Hoodie wahrscheinlich.
Man macht sich einfach ein romantisiertes Bild. Also die Piraten von heute, die haben Kanonenboote und Minen und die haben auch keinen Papagei mehr auf der Schulter und eine Augenklappe und ein Holzbein. Ja, also, und genauso sind das einfach die Hacker, die einfach gemerkt haben, das sind cyberkriminelle Organisationen, dass ich nicht $300 wie bei WannaCry erpressen kann, sondern dass ich jetzt paar Hunderttausend oder paar Millionen oder ein paar zig Millionen, haben wir gerade wieder aktuelle Beispiele, von Unternehmen erpressen kann, die gerne wieder wollen, dass ihre IT funktioniert.
Ja, ich glaube, am Ende haben wir sogar eine Gesamtzahl von dem Schaden von 2021, um das mal in den richtigen Kontext zu rücken, wie lukrativ das quasi ist am Ende.
Ja, also das sind tatsächlich Schwerverbrecher und die wollen möglichst viel Geld machen. Und wie machen sie das? Indem sie sich im Unternehmen so weit ausbreiten, dass sie mehr oder weniger die gesamte IT unter Kontrolle haben, auf Knopfdruck Daten stehlen oder auch das Ganze lahmlegen, zum Beispiel durch Ransomware.
Und also das heißt genau, dieses Umsehen in einem Unternehmen mache ich dann weiterhin mit den LOLBINs, also mit den Werkzeugen, die da sind, PowerShell, Windows Media Instrumentation.
Genau, es gibt einfach ein paar Werkzeuge, bei denen halt das, was früher im Antivirus war, was heute Endpoint Security mit allen möglichen Schutzfunktionen, mit Exploit-Schutz und so weiter ist, dass damit das entsprechend nicht anschlägt. Also die passen auf, dass sie nicht über den Stolperdraht, über das rote Netzwerkkabel stolpern und auffallen. Und das ist genau wieder das, wo diese LOLBINs ins Spiel kommen. Du hast schon ein paar genannt. PowerShell ist sicherlich das verbreitetste, das mächtigste Werkzeug. Das Schweizer Taschenmesser, das
Administrator. Zumindest auf der Windows-Plattform.
Auf der Windows-Plattform.
Wenn natürlich alle macOS und Linux-Anhänger sagen, siehst du, das ist der Grund, warum ich kein Windows nutze mehr.
Da gibt es andere Tools entsprechend. Ja, wenn ich da die passenden Rechte habe, dann kann ich sehr viel machen. Und das heißt,
Rechte ist das erste Thema. Mhm. Und wahrscheinlich muss ich auch den nächsten Reboot, Systemabsturz oder was auch immer überleben. Das heißt, Rechte einnisten heißt dann Persistenz schaffen auf einem oder mehreren Rechner. Und ab dann geht's los. Das heißt, ich schaue mich dann um. Gibt's da was zu holen? Cool ist, wenn ich noch eine alte Kopie von Emotet finde mit dem Banking-Trojaner oder Zeus oder sowas, dann weiß ich auch, wie viel ich da möglicherweise erpressen kann.
Wir hatten haben unsere Labore gemeldet, dass drei verschiedene Ransomware-Gruppen auf demselben Rechner, demselben Unternehmen waren. Die sind über eine Sicherheitslücke, die viele Unternehmen betroffen hat, reingekommen und kurze Zeit nacheinander haben die drei verschiedene Werkzeuge und drei verschiedene Ransomware-Gruppen hatten da oder cyberkriminelle Gruppen hatten da Persistenz geschaffen, jeweils mit ihren eigenen Werkzeugen oder mit den Werkzeugen, die schon da waren.
Ja, also da Arbeitsteilung heißt natürlich, dass teilweise konkurrierende Gruppen versuchen, jetzt quasi in ein Unternehmen einzusteigen, die, wie soll ich sagen, sie benachrichtigen sich ja nicht gegenseitig. Hey, Fancybear, wir sind jetzt hier, geht mal weg. Sondern am Ende ist durch die Arbeitsteilung, das heißt, der eine produziert den Schadcode, der andere spioniert Unternehmen aus und der dritte kombiniert quasi den Schadcode mit den ausgespähten Unternehmen und versucht dann das Geld zu holen.
Da gibt es welche, die betreiben praktisch die Kommunikationsinfrastruktur, dann gibt es das PayPal, das Darknet, die sorgen dafür, dass die Lösegeldzahlungen auch wieder auf irgendwelchen Konten ankommen, dass die abgehandelt werden, also sehr, sehr arbeitsteilig an der Stelle. Und es gibt dieses Affiliate-Prinzip, das heißt, ich stelle die Ransomware zur Verfügung, die Kommunikationsinfrastruktur und ich mache auch das Cash für dich und du sorgst dafür, dass du Unternehmen ranschaffst. Also du infizierst Unternehmen, du identifizierst, was für eine Bewerbungsmail du hinschicken musst an das Unternehmen, wie die formuliert sein muss, in welcher Sprache. Und sobald da jemand draufklickt, dann läuft das über uns und du kannst dann sagen, wie viel Geld du haben möchtest
dafür. Leider, es lohnt sich nach wie vor. Und wie wir gleich noch sehen werden, ist die Investition in IT-Sicherheit nach wie vor auf einem anscheinend zu niedrigen Stand, weil der Schaden ist viel, viel größer.
Ja, genau. Ja. Wollen wir nochmal darauf eingehen, was für Werkzeuge es so gibt,
Angreifer,
also diese LOLBINs,
wenn du das Thema hast. Wir haben PowerShell, Windows Media Instrumentation, also WMIC.
WMIC, damit kann ich alles machen, da kann ich Dienste stoppen, Dienste
starten. Systeminfo ist auch, glaube ich, ganz hilfreich, weil dann kriege ich ja schon mal eine generelle Idee, was ist das für eine Maschine, auf der ich bin, was ist das für ein User, was hat der für Rechte. Dann Group Policy, also GP Result ist, glaube ich, auch eine ganz coole Geschichte.
Also diese ganze Aufklärung, einfach mal zu gucken, was für ein User bin ich überhaupt? Bin ich, um rauszufinden, bin ich in der Admin-Gruppe oder nicht? Ja, oder wo sollte ich reinkommen?
Auf einem hochfrequentierten Server auch ganz unangenehm mit dem Registry-Editor oder mit dem Kommandozeilenwerkzeug dazu, kann ich mir ja die Namens- und Passwort, gehashte Passwort-Datenbank, die SAM-Database, runterkopieren. Das ist auch so ein gern genommenes Kommando.
Das ist sehr beliebt, wenn ich auf einem Server drauf bin und ich schaffe es, dieses Registry-Tool auszuführen, mir diese gehashte SAM-Datenbank auszulesen. Und da hatte sich mal ein Administrator lokal angemeldet und auf dem Server hatte sich irgendwann mal ein Administrator lokal angemeldet und ich habe dessen Passwort. Dann kann ich natürlich auch schauen, ob ich mich mit diesem Benutzer und diesem Passwort auch im Active Directory, ob ich da vielleicht auch Domain-Admins finde.
Wobei ich glaube, das kann man in der neueren Windows-Version auch ein bisschen runter reduzieren. Das ist diese, aber man muss es machen.
Ja? Man muss es machen, genau.
In der Vanilla-Umgebung sind zu viele Sachen einfach aktiv. Und dann kommt natürlich die große Frage, ich schalte einfach das ganze Glump ab, um Striezelstück zu zitieren. Mhm. Ja, dann schalte ich das einfach ab. Also PowerShell abschalten, kann man das?
Kann man abschalten, ist aber in vielen Umgebungen keine gute Idee. Mhm. Das Problem ist, das ist nicht nur das Schweizer Taschenmesser des Hackers, sondern auch das Schweizer Taschenmesser des Administrators. Mhm. Allein wenn ich PowerShell abschalte, habe ich keine Microsoft Office Updates mehr. Mhm. Office Updates verwenden PowerShell und ganz viele Automatisierungsprozesse in Unternehmen werden per PowerShell ausgeführt. Deswegen dieses, was ich früher mal gemacht habe mit Antivirus, vor langer Zeit, vor 10 Jahren, dass ich ein Programm blockiert habe, weil es was Böses ist oder weil ich es nicht haben will, ist nicht mehr das, was ich heute brauche. Heute brauche ich tatsächlich eine Erkennung, tut ein gutes Werkzeug was Gutes oder was Böses.
Das heißt, Antivirus würde einfach sagen, Aber es ist doch PowerShell, das ist doch Teil der Plattform, das hat eine Microsoft-Signatur, das genau. lasse ich doch in Ruhe. Mhm. Während moderne Endpoint-Werkzeuge natürlich sagen, okay, ich sehe zwar PowerShell, aber das, was das da ausführt, ist mega schräg. Natürlich, die Hacker versuchen, diesen PowerShell-Aufruf, diesen ganzen Skriptaufruf zu verschleiern. Obfuscating, sagen unsere Kollegen in den Labs, also dass man nur, um dich zu zitieren, Gnülpf sieht. Ja, und das macht es natürlich auch nicht einfach. Aber zum Beispiel ein Grund, warum ältere Windows-Plattformen bei den Cyberversicherern nicht mehr gern gesehen sind, weil nur die neueren, also Windows 10 und 11 zum Beispiel, mit sowas wie AMSI um die Ecke kommen, um in diese Skripte auch während der Ausführung reinschauen zu können, zu sagen, ah, guck mal, was der da alles Lustiges macht, das will ich nicht. Ja, und deswegen, wenn man da die Grenze ziehen möchte, ungefähr auch vor 5 Jahren, als WannaCry hochkam, wo man schon gesehen hat, Ransomware hat Antivirus mehr oder weniger die Schranken gezeigt und die Grenzen aufgezeigt von Technologien, wo man mit neueren Sachen um die Ecke kommen muss. Also Verhaltenserkennung ist, glaube ich, ein wirklich sehr großer Teil. Die meisten Hersteller, also wir haben bestimmt auch irgendwie einen fancy Namen dafür, die meisten Hersteller haben einen fancy Namen für diese Art von Erkennung, aber das ist leider nur ein Teil, weil wenn das richtig gut gemacht ist, dann wird es halt auch richtig schwer. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren auch sowas wie Endpoint Detection and Response, um zumindest mit Telemetriedaten am Ende wieder die Hoheit über die Lage zu bekommen.
Ne? Damit man einfach erkennen kann, wird da ein gutes Programm auf eine Art und Weise verwendet, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass Angreifer vorgehen. Mhm. Zum Beispiel dieses Verschleiern. Ja, also dann kann ich das Kommando, was an PowerShell übergeben wird, einfach nicht mehr sehen. Das ist dann Glülf. Und das ist hochgradig verdächtig. Und da brauche ich im Prinzip Methoden, um trotzdem reinschauen zu können, was das für ein Kommando ist. Und auch die Verwendung von solchen Tools wie diesem Rec-Exe, so, ist ja nichts Böses. Kann jeder Administrator, kann jeder User machen. Aber wenn dann bestimmte Parameter hinten dran sind, nämlich, dass ich auf diesen Teil der Registry zugreifen will, in dem Passwörter drin sind, dann ist das eher was Böses. Das heißt, die Technologie hinter Endpoint Detection ist im Prinzip, ich erkenne, da ist eine verdächtige Ausführung von einem Systemwerkzeug. Mhm. Wenn da auch noch eine gute Schutzfunktion drin ist, dann erkennt man auch, wenn so ein PowerShell-Skript auf einmal anfängt zu verschlüsseln. Ja, also ich kann anstelle von einer Ransomware mein Locky-Programm oder mein WannaCry oder mein Emotet, wenn die mit der entsprechenden Payload, kann ich auch einfach einem PowerShell-Skript sagen, nimm das zur Verschlüsselung. Mhm. Und dieses Verhalten dann zu erkennen, das ist wirklich die hohe Kunst und die Herausforderung, die ich aber tatsächlich noch mit Technologie lösen kann. Ja, da kenne ich das, was für
das Verschlüsseln ist so oldschool, oder? Also ich meine, das sagt sich auch oft so einfach. Ransomware, ja, das ist super, also aus der Betrachtung von Cyberkriminellen. Aber Ransomware ist nicht ganz ohne, weil ich muss ja damit rechnen als Angreifer, als Cyberkrimineller, dass das Unternehmen sehr gut aufgestellt ist mit IT, das heißt offline, offsite Backups hat und sagt, das ist jetzt alles verschlüsselt, ich habe einen Notfallplan, ich kann auf die Backups zugreifen, ich kann quasi innerhalb von x Tagen meinen Betrieb wiederherstellen, ohne dass ich quasi auf die Forderung des Erpressers eingehe. Dann die ganze Verschlüsselung an sich birgt natürlich ein Risiko, dass das nicht sauber funktioniert und dass ich den Entschlüsselungskey nicht als Betroffener nicht richtig anwenden kann. Geldübergabe ist auch immer mal wieder, also deswegen am Anfang, als das mit Bit, ich weiß, das ist dein Hasswort, aber als das mit den Bitcoins so hoch kam, ich glaube, WannaCry war auch so ein bisschen der Auslöser von diesem ganzen Hype da drum, wusste natürlich keiner von den betroffenen Unternehmen, wie mache ich das jetzt mit dem Bitcoin? Gehe ich da zur Sparkasse und kaufe mir dann ein? Oder was mache ich denn jetzt? Mittlerweile ist natürlich das Wissen da, aber natürlich durch die Fluktuation auch nicht mehr so lukrativ. Also geht man andere Wege. Und auch generell jetzt erstmal so ein bisschen weg von
Erpressungen. Nochmal kurz zum Thema Backups. Also Backups sind ganz essentiell. Viele Unternehmen haben, als das Thema Ransomware aufkam, gesagt, hey, die Lösung gegen Ransomware ist einfach gute Backups. Ja? Die Ransomware-Angreifer am Anfang haben die natürlich erstmal die Backup-Server gesucht. Die ersten Schritte, die im Unternehmen gehen, sind die Kronjuwelen suchen. Mhm. Was ist dem Unternehmen lieb und wert? Welche Daten? Und wo sind die Backup-Server? Sind die vielleicht im Online-Zugriff, die Backups? Mhm. Kann ich die löschen? Ja? Auf den lokalen Rechnern gibt es dann diese Schattenkopien, die auch gelöscht wurden, damit man da nichts zurückbekommen kann. Also die Angreifer haben sich bei aktuellen Taktiken auch drauf fokussiert, erstmal die Backups zu löschen. Mhm. Aber, und ich glaube, das ist das, was du jetzt irgendwo rausgeht, gemerkt, ich darf mich nicht drauf verlassen, dass das Unternehmen kein schlechtes Backup hat oder ich es löschen kann. Ich muss einen anderen Weg finden, damit das Unternehmen trotzdem bezahlt. Mhm. Ja, und zumal es auch ja so komische Software gibt, die auch eine Ransomware-Verschlüsselung erkennt. Ja, mhm. Da haben viele Unternehmen so im Endpoint Schutztechnologien drin. Also Ransomware ist kein sicheres Geschäftsmodell mehr für die Cyberkriminellen da draußen.
Absolut, ja. Also was mache ich? Ich mache eine dezentrale Sicherheitskopie der Daten. Ja? Mhm. Und Gott sei Dank, also auch wenn viele natürlich in Europa wechselnd fluchen über mal Gutes, mal Schlechtes, mal gar kein Internet oder ich weiß nicht, was die in Deutschland haben wir so letztens gelacht, weil also der Mindeststandard für Internet an sich oder Internetzugang an sich ist so 12 Mbit oder noch weniger.
Also es war für manche Dienste noch sehr viel weniger. Also es ist lachhaft, weil sobald man ins Ausland kommt, hat man gute Mobilfunkverbindungen und überall schnelles Internet, aber
bei uns dauert es
länger, die Sicherheitskopie.
Als Cyberkriminell interessiert mich das natürlich. Also wenn ich ein Unternehmen ernsthaft gegen Datenkopien erpressen möchte, muss ich natürlich einigermaßen schnelles Internet voraussetzen, weil, du hast so ein sehr prägnantes Beispiel
parat. Das war vor 2-3 Wochen, Continental, der Automobilzulieferer, Hersteller, Reifenhersteller, denen wurden vor 2 Wochen 40 Terabyte an Daten gestohlen. Können Sie sich mal vorstellen, wie lange die bösen Menschen, wie lange die Cyberkriminellen das tatsächlich gebraucht haben, das zu transferieren? Mhm. Wenn es im Ausland war, wahrscheinlich ging es ein bisschen schneller. So, und jetzt, da zeigen die ganz klar das neue Geschäftsmodell. So, jeder kann im Darknet, hat 3 Optionen, oder genauer gesagt 2 Optionen, die relevant sind. Entweder ich kaufe diese Daten, diese 40 Terabyte Daten, ist ein Dateilisting, man sieht, welche Dateien sind, man sieht ein paar Screenshots, also man sieht, die haben die Daten. Für 50 Millionen US-Dollar kann ich diese Daten kaufen. Mhm. Oder, hallo Continental, für 50 Millionen US-Dollar kann ich alle Daten dauerhaft vernichten. Du musst uns halt einfach vertrauen, dass wir das tun. Genau. Vertrauen, ja. Also, das ist tatsächlich Teufel und Beelzebub austreiben. Mhm. Also im Endeffekt, Continental kann sich dafür entscheiden, irgendjemand kauft meine Daten für das Geld oder ich zahle Geld, damit sie zerstört werden. Jedenfalls sind die Daten schon mal an einem Ort, wo ich sie nicht haben möchte.
Mhm. Sehr unangenehm. Das heißt, um dann die Krone noch draufzusetzen, falls das Unternehmen zögert, kann ich zumindest sagen, ich lasse jetzt den Ransomware-Beelzebub los, um dich zu zitieren, und lege euch noch zusätzlich lahm. Vielleicht überlegt ihr euch dann schneller, die ein oder andere Aktion zu fahren. Ja, also diese doppelte Erpressung ist natürlich das aktuelle gängige Modell geworden. Es gibt sogar dreifache Erpressung, gehen wir heute aber nicht drauf ein. Aber das macht es dann halt schwierig. Also jede Maßnahme findet natürlich dann auch wieder eine Gegenmaßnahme auf der Seite der Cyberkriminellen. Wir haben uns übrigens abgewöhnt, sie böse zu nennen, weil das ist nicht gut genug. Weil wir reden nicht eben von diesen Hoodie-Träger, sondern wir reden von Leuten, die eben auch Krankenhäuser angreifen oder Infrastruktur, die Menschen ernsthaft schaden können, also Leib und Leben. Und das darf man nicht verharmlosen.
Ja, denen ist es völlig wurscht, ob irgendwie eine Notaufnahme im Krankenhaus musste zumachen. Da ist dann Herzpatientin umgeleitet worden, die ist dann gestorben daraufhin. Denen ist es völlig egal. Und je höher der Druck ist, tatsächlich, die schalten vor genau nichts zurück. Also insofern, das sind einfach völlig gewissenlose Verbrecher. Mhm. Ja, also insofern auch nochmal an der Stelle die Aufforderung, wenn ein Lösegeld gefordert wird bei irgendeinem Vorfall, niemals zahlen. Also diese Verbrecher, diese in diese Industrie was weiter hineinzupumpen, empfehlen wir absolut, das nicht zu tun.
Absolut. Ja. So, wieder zurück von unserem Rant auf aktuelle Angriffe, weil wir hatten ja, das war jetzt aber 2021 mit dem Exchange-Gemetzel Hafnium.
Das war Hafnium.
Proxy-Shell und Web-Shell und was auch immer. Also generell eine mittelgute Idee, den eigenen E-Mail-Service zu betreiben. Also wir haben viele, ich sag mal, nicht so schöne Gespräche führen müssen mit Unternehmen, die betroffen waren, also seit eben Januar 2021. Wir haben einen eigenen Service, der nennt sich Rapid Response, wo wir Unternehmen unter die Arme greifen, wieder auf die Füße zu kommen.
Ja, aber gerade nochmal ein kleines Recap.
Ja, okay.
Logbuch-Netzpolitik, was das alles war. Okay, yeah. Also im Endeffekt, da gab es Sicherheitslücken in Exchange-Servern, Zero Days, die ausgenutzt werden konnten. Und es gab Verbrecherbanden draußen, die das ausgenutzt haben, die den Code auch schon verfügbar gemacht hatten. Mhm. Das heißt, für ganz viele Verbrecher gab es jetzt die Möglichkeit, Unternehmen, die einen Exchange-Server betrieben haben mit so ein paar Diensten wie Outlook Web Access, direkt zu hacken. Und was dann im Endeffekt passiert ist, die sind durchs ganze Land gefahren, muss man mal so bildlich, das sind Verbrecher, die haben einen Nachschlüssel für Unternehmenstüren gefunden, haben alle Türen aufgeschlossen, sind reingegangen, haben irgendwo ein Klofenster aufgemacht, dass man später zurückkommen kann und haben sich praktisch eine große Liste gemacht, entsprechend welche Unternehmen sie in welcher Reihenfolge hacken sollten, weil es sich einfach lohnt, weil da irgendwie viel, viel zu hohen ist. Und ganz viele Unternehmen sind tatsächlich weltweit und auch gerade in Deutschland, wo noch sehr viel Exchange-Server on-premise damals waren, heute zum Glück weniger, sind da gehackt worden. Ja,
wir hatten einen Screenshot gemacht von Shodan. Das ist so ein Werkzeug, das im Internet nach offenen Ports, Protokollen und sonstigen Dingen suchen, das katalogisiert und dann kann man so Auswertung drüber fahren. Und da hatten wir, glaube ich, im Januar 2021 einen Screenshot gemacht. Da gab es, ich meine, so 280.000 erreichbare Exchange-Server im deutschsprachigen Raum. Und das sind jetzt, glaube ich, weniger als 10.000. Also entweder haben die Leute alle Outlook Web Access ausgemacht, was ich nicht glaube. Aber wenn man die Microsoft-Börsenkurs anschaut, glaube ich, dass relativ viele zu Exchange Online oder Office 365 oder Microsoft 365 wechselt.
Also, nur weil ein Unternehmen eine gravierende Sicherheitslücke und Produkte hat, heißt das nicht, dass sie damit nicht richtig viel Geld verdienen. Ja, ganz offenbar. Ja. Also das waren halt so Wege, wie Unternehmen, weil sie diese ersten Schritte, wir haben es vorhin beschrieben, das ganze Thema mit Phishing-E-Mails, mit so Anhängen von irgendwelchen. Aber es gibt einfach auch viele Server, Technologien, Serversysteme, Software, über die Unternehmen infiziert wurden. Da war halt Exchange vor anderthalb Jahren. Das war, glaube ich, im März 2021. Und jetzt haben wir gerade ein Hafnium Reloaded gehabt. Ende September, ich glaube am 30. September, sind neue Sicherheitslücken, wieder Zero Days in Exchange, bekannt gegeben worden. Das heißt, die, die noch nicht migriert hatten, hatten praktisch die nächsten Türöffner. Da wurden praktisch die Löcher von vor anderthalb Jahren nicht richtig geschlossen.
A gift that keeps on giving, ja.
Genau.
Sehr schön. Ja. Oder also, Log4j, das war auch ein Gift, das nicht aufhört zu Log4j. Geben.
Log4j, praktischerweise kurz vor Weihnachten, wo die Admins eigentlich viel lieber in der Firma sind, als dass sie mit der Familie zu Hause feiern oder so, war das einfach eine Sicherheitslücke in solchen Java-Bibliotheken, über die ein paar hundert Anwendungen und auch Anwendungen, die oft übers Internet erreichbar gemacht wurden.
Ich glaube, es waren hier 100.000 Anwendungen.
Ja, es waren ganz viele. Also war da sowas wie VMware Horizon war da drin. Da waren ganz viele Sachen, die auch für die Fernwartung einfach per Web aus dem Internet erreichbar waren, hatten in irgendwelchen Bibliotheken Sicherheitslücken, womit sie genau wie bei Hafnium gehackt werden könnten. Und auch da haben wieder ganz viele Angreifer diese Türen aufgestoßen und haben dann praktisch, sind reingekommen über die Sicherheitslücke, haben ein Klofenster aufgemacht, dass sie später wieder zurückkommen können. Weil die sind auch nur Menschen, das sind auch nur Menschen, die da hacken. Ja? Das heißt, die haben nicht so viel Zeit, alle Unternehmen gleichzeitig zu hacken. Also insofern hatten viele Unternehmen Glück, dass sie nicht in der ersten Welle waren, und dann irgendwann gepatcht hatten. Und das war das Schöne, alles, was man Weihnachten gemacht hat, als Admin, Patchen von irgendwelchen Java.
Wir hatten auch ein Webinar, glaube ich, kurz vor Weihnachten.
Ja.
Das weiß ich nicht. Ja. Log4j. Ja, das war sehr unschön. Ich glaube, nach wie vor kann man so Wardriving mit Geräten machen und diese Lücke noch irgendwo aufspüren, weil irgendwelche Radius-Controller von Wireless Access Points da drauf reagieren, weil sie noch nicht gepatcht sind.
Also ich glaube, mit Shodan findet man noch mehr.
Ja.
Diese Internet-Suchmaschine, da gibt es noch ein paar andere auch da.
So, also, wir hatten es von Zahlen. Was ist denn jetzt die Konsequenz von diesem ganzen Spektakel?
Ja, also, was man machen muss. Also, de facto muss ich heute aufhören, Security zu betreiben wie vor 5 Jahren. Ich sage noch nicht mal wie vor 10 oder 20 Jahren. Vor 10 oder 20 Jahren hat ein Antivirus
und Firewall gemacht. Du hast die ganze Zeit so Zahlen benutzt in...
Oh ja, genau. Also der Bitkom hat im August Zahlen veröffentlicht zu dem, was die deutsche Wirtschaft durch Cyberkriminalität an Schaden hatte in 2021. Mhm. Und das waren über 200 Milliarden Euro Schaden. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist halb so viel wie der Bundeshaushalt. Mhm. Ja, also Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberangriffe, 203 Milliarden waren es konkret. Und demgegenüber standen Investitionen in Cybersicherheit von knapp über 6 Milliarden durch die Unternehmen.
Gut, dass man zumindest Investitionen sagt und nicht Kosten, weil früher waren IT-Kosten und jetzt sind es zumindest Investitionen. Aber das ist schon
das ist krass.
Also, wie viel waren infiziert? Da gab es
ja
auch
eine. Ja, also infiziert hatten, gesagt, wir wissen, dass wir infiziert waren. 84% der befragten deutschen Unternehmen hatten einen Ransomware-Vorfall oder einen Datendiebstahl oder Sabotage, wobei man immer und oder sagen muss. Manche hatten auch mehrere Vorfälle. Und weitere 9% wussten gar nicht, ob sie betroffen waren, weil die hatten nicht die Werkzeuge, Stichwort EDR, die hatten nicht die Telemetrie, um sicher zu sagen, wir hatten keinen Cyberangriff.
Wir hatten einen. Bedrohungsanalyse war Alarme wegklicken in der Antivirenkonsole.
Genau. Also das ist im Prinzip so, wie man es früher gemacht hat. Da hat man gesagt, ich habe eine Technologie, die schützt mich irgendwie. Ja, ich kaufe mir eine Firewall, ich kaufe mir eine Web-Security, eine E-Mail-Security, ich kaufe mir eine Endpoint-Security und die wird schon alles erkennen. Da ist eine Maschine, da ist eine Technologie mit Deep Learning und Exploit-Schutz. Die werden mich schon schützen vor den bösen Sachen, vor den Angriffen da draußen.
Also was muss man konkret jetzt machen? Genau.
Man muss aufhören zu denken, eine Technologie kann mich weiter sicher schützen. Sonst kann ich einfach nur runterzählen. Es ist keine Frage, ob, sondern nur eine Frage, wann ich betroffen bin, wann ich bei diesen 84% bin. Und ich muss im Prinzip viele Sachen einfach neu denken.
Ja? Ich glaube auch, also WannaCry vor 5 Jahren knapp, oder 5,5 Jahren, hat einige Unternehmen zum Umdenken gebracht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten genau zu dieser Zeit oder kurz davor eigentlich, muss man sagen, haben wir einen neuen CISO bekommen bei Sophos und der hat auch gesagt, also ich bleibe hier nur, wenn wir aufhören, IT so zu machen wie vor 10 Jahren jetzt quasi zurückgeredet und aufhören zum Beispiel solche Dinge zu tun, wie der Unternehmensinfrastruktur zu trauen. Also wir haben komplett Zero Trust eingeführt, alles wird quasi behandelt, als wäre es das Internet. Dementsprechend kann zum Beispiel jeder Besucher bei uns hier im Büro in Wiesbaden das WLAN benutzen, das gleiche WLAN, was wir auch benutzen, weil das eben gleichgesetzt ist mit der Sicherheit im Internet. Und wir haben auch gemerkt, dass wir einfach andere Prozesse brauchen intern, die wir zufällig auch als Werkzeug nach außen verkaufen. Aber ich glaube, das machen wir dann in Teil 2 und Teil 3 von dieser SOS Week. Aber ich muss vor allen Dingen auch ein bisschen mehr auf die menschliche Intelligenz setzen, zu verstehen, wenn ich schon Telemetrie habe, also dass dieses Detection and Response Thema Telemetrie zu haben, dass man das auch nachhaltig möglichst im 24/7 Betrieb mit Personal bestückt und zu sagen, okay, jetzt ich traue der Technologie, soweit ich sie eben werfen kann, und alles andere muss ich tatsächlich mit der Hand untersuchen können. Und das ist, glaube ich, auch mal so ein großer Unterschied, den wir gemacht haben in unserem eigenen Portfolio, dass wir darüber nachgedacht haben, reicht es noch, so ein Endpoint-Werkzeug zu haben, so eine bessere Version, eine 2, 3, 4.0 Version dieses Antivirus-Werkzeugs, oder muss man nicht noch viel mehr machen? Wir sehen, dass die Cyberversicherungsindustrie macht Vorgaben, dass man solche Detection- and Response-Werkzeuge braucht, dass man nicht mehr alte Betriebssysteme einsetzt, weil sie eben das Schadenpotenzial vervielfacht und eben viel große Unwägbarkeiten in der Risikoeinschätzung dahinter lässt. Deswegen, moderne Konzepte ist schon mal eben nicht auf Werkzeuge, ausschließlich auf Werkzeuge zu vertrauen.
Genau, also die ganzen Basics im Hintergrund wie Patchen und Multifaktor-Authentifizierung, die behandeln wir jetzt hier nicht. Das sind Sachen, die müssen Sie so oder so machen. Wichtig ist die moderne Security, wie Sie die aufstellen. Also im Prinzip genau das, was Sascha gerade gesagt hat. Erstmal brauche ich natürlich passende Werkzeuge. Wenn ich den Antivirus habe, den ich jetzt seit 20 Jahren gehabt habe und immer eine neue Version, damit würde ich entweder ein PowerShell blockieren oder zulassen. Wahrscheinlich würde ich es zulassen, damit werde ich nicht mehr froh. Das heißt, ich brauche Werkzeuge, die mir erkennen, da ist eine verdächtige Aktion. So, und das und die Einschätzung, ob etwas jetzt was Gutes oder was Böses ist, dazu brauche ich neben den Werkzeugen natürlich ganz viel KI. Ja, also bei uns läuft so viel KI im Hintergrund, die weiß, oh, in der Vergangenheit haben Angreifer diese Ereigniskette verwendet, um böse Sachen zu machen. So, ja, das kann aber trotzdem auch ein Admin sein. Das heißt, soweit vorsortieren, Anomalieerkennung, Regelmäßigkeitserkennung, dafür eignen sich tatsächlich Technologien. Wobei das bedeutet, auch diese Werkzeuge müssen miteinander so reden können, damit ich da die Schlüsse, die Korrelation ziehen kann. Also ich brauche einen Werkzeugkasten eigentlich. Ja, nicht einzelne Werkzeuge, sondern einen Werkzeugkasten, wo die auch alle schön sortiert sind. Und dann brauche ich das ganze Thema, du hast auch gesagt, Prozesse. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich da eine komische PowerShell-Ausführung habe? Am Heiligabend um 22 Uhr irgendwas, wo ich eigentlich ganz gerne ja, was weiß ich.
Da liege ich, glaube ich, essensschwanger auf der Couch.
Da ist irgendwie was in meinem Magen und da sind ein paar alkoholische Getränke, die neben mir gestanden oder leer getrunkene. So, was passiert dann? Wer schaut sich dann an, ob da jetzt jemand in meiner Firma gerade schlaflos ist und irgendwelche Admin-Werkzeuge durchprobiert, ob da das ein Hacker ist? Ja, also ich brauche die Werkzeuge, ich brauche den Prozess, dass dann jemand draufschaut und ich brauche natürlich auch Menschen, die das bedienen. Die
Konsequenz vor allen Dingen.
Die genau.
Also finden, das sagt sich auch immer so leicht, naja, das Antivirus, das hat jetzt das Böse gefunden, ja, das WannaCry 2.0 gefunden und macht das dann auch kaputt. Komma theoretisch, weil dieses Kaputtmachen kann ja unheimlich viel sein. Wir haben ja vorhin die Kette so ein bisschen angesprochen, in der Dinge ablaufen, nämlich dieses Persistenz, Einnisten, Rechteausweitung, weitere administrative Kontenlegung. So, wir stilisieren das jetzt einfach mit diesem Antivirus-Werkzeug. Aber dieses Endgerätewerkzeug sieht jetzt dann, da hat ein Stück Software versucht, andere Dateien zu verschlüsseln, was jetzt dann zu diesem Ransomware-Ausbruch am Ende führt. So, das stoppe ich jetzt. Und dieses, sagen wir mal, das war kein PowerShell, sondern das war eine gekapselte Datei, die lösche ich jetzt. Und das ist eben nicht das Ende der Bereinigung, der Analyse des Bedrohungsprozesses, sondern das ist der Anfang. Weil ich muss jetzt den ganzen Weg zurückgehen können, zu sagen, wie ist denn dieses WannaCry-Dings überhaupt bei mir reingekommen? Ja, hat denn der Niemeyer, um diese IBM-Werbung von, ich würde sagen, aus den 80ern zu zitieren, hat denn der Niemeyer sich ein Virus aus dem Internet geholt? Und wie ist das dann, wie hat sich das dann weiter manifestiert in meinem Unternehmen? Weil ich möchte ja nicht quasi mit meinem Werkzeug einfach die letzte Konsequenz dieser ganzen Kette töten und dann nächste Woche wieder anfangen, weil die Hacker immer noch da sind.
Ja? Die Hacker sind natürlich auch faul. Ja, das heißt, die versuchen erstmal mit möglichst wenig Aufwand ihre Ziele zu erreichen. Und wenn sie merken, damit sind sie jetzt nicht weitergekommen, da hat irgendeine blöde Schutztechnologie von irgendeinem Endpoint angeschlagen, dann probiere ich es auf einem anderen Weg. Und das, was man in der Konsole als rote Warnung wegklickt, ist ein Versuch gewesen, der aufgefallen ist. So, und man muss von ausgehen, der Hacker versucht es natürlich auf einem anderen Weg dann und sagt, da komme ich nicht weiter. Na gut, da muss ich jetzt mehr Aufwand betreiben, da muss ich mich jetzt an die Konsole setzen und muss einfach mal schauen, wie ich daran vorbeikomme. Also da ist einer bei Ihnen drin und das rote Lämpchen heißt, ein Versuch ist gerade gescheitert von ihm. Und darum geht es im Endeffekt, um die menschliche Unterstützung. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel spoilern.
Das ist ja morgen, genau. Achso, morgen ist wieder also Teil 2.
In Teil 2, da lernen wir mal Kollegen kennen, die sowas tagtäglich machen, was genau. Da passiert. Und in Teil 3, wie sie so Unterstützung vielleicht bekommen können. Aber das ist so ein bisschen spoilern schon für die nächsten Ausgaben der SOS Week.
Genau.
Nächsten Tage.
So, damit sind wir eigentlich schon.
Da sind wir eigentlich am Ende.
Am Ende, ja.
Genau.
Also wir basteln jetzt hier in unserem Executive Briefing Center noch ein bisschen rum, bringen das auf den aktuellen Stand und dann freuen wir uns, wenn wir Sie in Teil 2 und in Teil 3 natürlich noch begrüßen können oder bei einem beliebigen anderen Webinar von Sophos.
In Teil 2 hören Sie Anekdoten und Stories von der Front sozusagen, von Spezialisten, die tagtäglich in unserem Rapid Response Team versuchen, bei den Unternehmen, die einen Vorfall haben, zu retten, was zu retten ist und rauszufinden, wie da die Angreifer reingekommen sind und vor allem die als allererstes mal rausschmeißen. Und im übernächsten Teil, ja, am Donnerstag sozusagen, geht es darum, wie Sie zusammenarbeiten können, was es für Möglichkeiten für Sie gibt, damit Sie in Ruhe in die Weihnachtsferien gehen können und sich nicht Gedanken darüber machen müssen, ob Ihre IT noch produziert. Prima. In dem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Webinar. Tschüss.
Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.